Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Frau Lieblich, bitte zum Mitarbeitergespräch bei Herrn Sauer.
Frau Lieblich, da sind Sie ja endlich. Schön, dass Sie kommen konnten wenigstens. Also ich muss Ihnen mal was sagen. Also ich bin völlig enttäuscht von dem, was Sie hier leisten. Sie wissen doch, in unserer Firma, und ich habe es Ihnen noch beim Einstellungsgespräch, habe ich es Ihnen noch gesagt, 120% ist das Minimum, 150% sind besser und 200% sind noch besser. Ihre lasche Arbeitshaltung, das geht mir echt gegen den Strich. Sie sollen noch Leistung bringen, dafür habe ich Sie eingestellt. Ich habe mir echt mehr erhofft. Ich bin sowas von enttäuscht, Frau Lieblich. Also wenn Sie so weitermachen, dann haben Sie keine Chance mehr in unserem Unternehmen. Frau Lieblich, danke für das Gespräch.
Wow, und das war mal ein Gespräch, oder? Das war doch ermutigend. Nein, das war wirklich alles andere als ermutigend. Und ich weiß nicht, wer das hier von uns schon mal so in der Form erlebt hat. Also ich kenne Leute, die das erlebt haben. Aber wenn man das selber so erlebt hat, ich glaube, man weiß, wie klein man sich fühlt, wie niedergedrückt man sich fühlt, so gemäß dem Motto, ah, ich kann doch eh nichts. Das hat absolut nichts mit Ermutigung zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, was herausgestellt werden kann, was kann die Person dann besser machen oder wie könnte sie es machen. Und da sind wir eigentlich schon mitten in unserer Predigtreihe. Und die Predigtreihe heißt I see in you. Ich sehe in dir. In der ersten Predigt diesen Monat hat der Andi darüber gesprochen, was sieht Gott in uns? Und ich glaube, das ist schon die Basis, das ist die Grundlage. Ich muss sehen, was Gott in mir sieht. Ich muss wissen, wie sieht Gott mich denn? Und das prägt mein Leben. Sehe ich, dass ich sein geliebtes Kind bin? Andi hat so dieses dargestellt und rausgestellt, wie das in der Antike war mit den Kindern. Dass Kinder wirklich so kostbar und wertvoll waren, dass auch angenommene Kinder ein Erbe bekommen haben. Und so sieht Gott uns. Wir sind Kinder, die erben, die Anteil haben am Reich Gottes, am Erbe Gottes. Dann hat Joel in der letzten Predigt das Thema gehabt, was sehe ich im Nächsten? Und wenn wir von der Grundlage ausgehen, was sieht Gott in mir, dann wird es mir auch möglich zu sein, das Kostbare und das Wertvolle in dem Nächsten zu sehen. Nämlich wir lieben und wir können dann auch lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Und jetzt in dieser heutigen Predigt, was sehe ich oder was sehen wir in unserem Umfeld?
Und das geht nur mit einem positiven Bild von mir selbst, von meinem Gegenüber und von meinem Umfeld, von der Welt um mich herum. Wir haben mal ein paar Brillen mitgebracht, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu. Wenn du dein Umfeld mit einer rosaroten Brille siehst, dann ist alles schön, alles seicht, alles sanft, alles romantisch. Aber dann gibt es noch so ein paar andere Brillen. Ja, zum Beispiel meine alte Brille. Wenn ich die jetzt aufsetze, dann sehe ich euch nur noch verschwommen. Ihr seht das zwar nicht, aber ich sehe euch nur noch verschwommen. Das heißt, ich brauche schon eine passende Brille, damit ich wirklich gut sehe. Dann gibt es noch diese tollen Sonnenbrillen, ne? Die dunkeln ein bisschen ab, dann sieht man gar nicht mehr so viel, auch gut, wenn man nicht mehr alles sieht. Dann gibt es da noch, wie soll ich sagen, Sachen, die dann noch mehr Licht wegnehmen, wo man meine Augen gar nicht mehr sieht, ich aber auch nicht mehr so viel sehe. Dann die ist noch eine zusätzlich mit einem Zusatzfilter, der dann auch noch die ganzen Lichtreflexe rausnimmt, nur so ein Polaroid-Filter. Ja, also es kommt wirklich drauf an, dass ich eine gute Brille habe. Ich zeige euch jetzt mal, was mich ereilt hat letztes Jahr, dann ganz stark. Ihr seht auf der linken Seite ein Bild oder eine Wahrnehmung der Umwelt, wie sie für mich im letzten Jahr normal war. Ich habe das nicht gemerkt, es hat sich eingeschlichen, der graue Star hat sich eingeschlichen in meine Augen, bin zwar noch ein bisschen jung für so eine Krankheit, aber dennoch ist es passiert. Und ich habe gedacht, ach, ich sehe doch noch gut, ich sehe doch noch alles. Ich habe zwar ein paar Probleme gehabt, aber however, das wird schon wieder und es wurde nicht. Dann war es dann wirklich so weit, dass mein Augenarzt mir ganz dringend zugeraten hat, mich operieren zu lassen. Und als ich dann bei der Voruntersuchung für die Operation war, war mein linkes Auge schon so schlimm, obwohl ich das eigentlich nicht so wahrgenommen habe, dass das Auge nicht mehr richtig vermessen werden konnte für die OP, für die Bestimmung der Linse, die eingesetzt worden ist. Dann kam die OP, der Tag der OP, und den Moment, also das war eine OP unter lokaler Betäubung, ich war eigentlich voll da, habe alles mit Lichtkegeln und alles miterlebt und bin danach rausgekommen und da sah die Welt auf einmal so aus für mich. Ich habe unser, also es war ein technisches Beispiel, aber unser Auto hat geleuchtet in Farben, wie ich es vorher noch nie gesehen habe. Meine Frau war dabei und das war für mich so ein krasses Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Also wenn ich wirklich mit den richtigen Augen, dann wirklich mit einer neuen Linse in den Augen, in dem einen Auge damals noch, das zweite wurde dann auch operiert, ganz krass scharf gesehen habe. Das war erst anstrengend sogar, das so scharf zu sehen, weil das war ich nicht gewohnt. Ich war sowas gewohnt, so ein seichtes Bild, ne? Aber nicht so ein scharfes Bild. Und das hat mir richtig zu schaffen gemacht erst, aber, und dann hatte ich auch noch zwei, dann habe ich den Unterschied auch gesehen, weil im Endeffekt habe ich auf dem schlechten Auge so gesehen und auf dem guten Auge so. Und das war eine Woche lang, war das richtig krass, dass ich das wirklich, das erlebt habe auf den beiden Augen, wie das unterschiedlich war. Und dann nach der zweiten OP, dann war es gut. Dann war es wirklich scharf und ich musste mich wirklich dran gewöhnen. Heute finde ich das klasse. Hier habe ich es auch gesehen. Ne? Ich hatte immer Schwierigkeiten, von da hinten hier vorne das zu lesen. Das ist jetzt überhaupt kein Problem mehr für mich, selbst ohne Brille. Die Brille ist in der Fernsicht fast Klarglas, aber ich brauche halt eine Lesebrille. Ich muss halt zum Lesen, brauche ich halt den unteren Teil der Brille. So, soweit zur Physik der Brillen. Also Physik zum Scharfsehen, zum Abdunkeln, vielleicht auch zum Rosa-Rot-Sehen. Aber eigentlich wollen wir ja klar und gut sehen. Welche Brille trägst denn du? Trägst du eine rosarote Brille? Ist alles toll für dich um dich herum? Oder eine rote Brille? Alles schön rot, krass und vielleicht auch schlecht, nicht so gut? Oder eine grüne Brille? Alles grün, alles im grünen Bereich, macht mir alles nichts aus. Das Entscheidende ist nicht, was für eine Brille du trägst auf deinen Augen. Das Entscheidende ist, was du für eine Brille auf deinem Herzen trägst. Weil das bestimmt deine Entscheidung und wie du das, was du siehst, auswertest. Weil das geht durch dein Herz und durch deinen Kopf. Oder durch meinen Kopf und mein Herz geht es, was ich sehe, wie ich es auswerte. Das eine ist das Scharfsehen. Also wirklich sehen, was da ist. Aber was das mit mir macht, das entscheide ich. Und deswegen geht es auch, die eigentliche Frage ist nicht die Frage der Brille und der Farbe, sondern die Frage ist, welche Brille trägst du? Trägst du eine Brille der Selbstgefälligkeit? Voll zufrieden mit dir? Alles andere ist dir egal? Oder trägst du eine Brille vielleicht von Minderwertigkeit? Ach, ich bin so schwach, das ist alles nichts für mich hier. Oder vielleicht eine Brille voller Unvergebenheit, dass du einfach nicht vergeben kannst und willst und dadurch alles schwierig um dich herum aussieht. Das, was du siehst und wie du damit umgehst, das merkt man in einem Umfeld. Das, was du über dein Umfeld sagst, als Reaktion auf das, was du siehst, verrät dir, was du darüber denkst. Redest du zum Beispiel schlecht über deine Kollegen, deine Familie oder redest du über das Positive in deinem Umfeld? Das macht einen entscheidenden Unterschied. Auch wie du dich verhältst, kann verraten, was du über dein Umfeld denkst. Das heißt, so wie du dich nach außen gibst, kann die anderen ablesen lassen, was du wirklich darüber denkst. Ein kleines Beispiel, wenn du in einem Gespräch merken die anderen, wenn du abwesend bist, nicht wirklich zuhörst, dich nicht wirklich auf das Gegenüber konzentrierst, das merkt das Gegenüber und das macht mal eine ganz schlechte Atmosphäre. Wenn du allerdings aktiv zuhörst und Sachen nachfragst und bestätigst, dann merkt das Gegenüber auch, du bist wirklich interessiert. Also es kommt darauf an, nicht das, was ich sehe, sondern wie ich es interpretiere und wie ich damit umgehe. Zwei Werte unserer Kirche passen besonders zu diesem Thema.
Ehre und Wertschätzung. Wir ermutigen und loben uns vorsätzlich und ganz aktiv. Wir respektieren einander und wir lieben es, uns gegenseitig wertzuschätzen, privat und öffentlich. Darin sind wir sehr großzügig. Dies ist unsere feste Entscheidung und unser Lebensstil.
Die wichtigsten Wörter in diesem Wert sind wir und uns. Lest das nochmal ganz genau mit dem Blick auf wir und uns. Nicht du und ich, nicht Gott und ich, nicht ich und du oder ich und ich, sondern wir und uns. Wir ermutigen und loben uns vorsätzlich und ganz aktiv. Das ist eine Entscheidung, die dahinter steckt, dass wir es so tun wollen und das zu unserem Lebensstil machen wollen. Mit Ehre und Wertschätzung einander begegnen. Und wenn wir das nochmal zurück sehen, was wir über unser Umfeld sagen, verrät mir, aber auch dem Gegenüber, was ich darüber denke. Und auch mein Verhalten spiegelt sich nach außen, spiegelt meine Gedanken nach außen.
Ermögliche Haltung und Inklusivgesinnung. Wir sind zukunfts- und lösungsorientiert. Wir sind keine Neinsager. Stattdessen sind wir von ganzem Herzen Ermöglicher. Unsere persönlichen Ressourcen, Zeit und Gaben bringen wir leidenschaftlich mit in den Pool der Ermöglichung. Wir feiern unsere Errungenschaften und Siege.
Ein zweiter Wert unserer Kirche, also das Wir, was wir als Kirche hier leben, auf die Zukunft gerichtet, auf die Lösung gerichtet. Im Umkehrschluss heißt es, ich setze nicht die Brille auf und alles schön dunkel. Ich sehe das, was ich nicht sehen will, sehe ich sowieso nicht, verschließe mich davor, sondern ich will die Zukunft sehen und ich will die Lösung sehen und ich will sie scharf sehen und ich will damit arbeiten. Und ich will ermöglichen. Ich will wirklich dafür da sein, andere zu ermuntern, zu ermutigen. Und nicht zu vergessen, ich will das auch feiern. Ich will wirklich feiern, wenn wir da weitergekommen sind. Wenn ich und du und wir da weitergekommen sind. Wenn wir etwas errungen haben, wenn wir in einem anderen etwas gesehen haben oder auch in einer Gruppe etwas gesehen haben und das kommt in Existenz, dann feiern wir das zusammen. Schauen wir mal in die Bibel dazu. Da gibt es auch dieses Positiv- und Negativbild. Starten wir mal mit dem Negativbild. Wir sehen das in Sprüche 26, Vers 27. Hier nach der Übersetzung Hoffnung für alle oder Übertragung. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und wer mit Steinen wirft, wird selbst getroffen. Schon mal erlebt? Wenn das unsere Einstellung ist, dann wird unser Leben ganz schön schwierig, weil wir müssen immer wieder aus Gruben herauskrabbeln oder uns vor Steinen in Deckung bringen. Das ist nicht das, was Gott möchte, dass wir tun, wie wir unser Umfeld sehen und mit unserem Umfeld umgehen. Sondern er möchte, dass wir etwas ganz anderes tun. Der Joel hatte das letzte Mal schon mit dem Blick auf den anderen. Und ich erweitere jetzt den Blick mal hier, auch wieder mit der Übertragung Hoffnung für alle, auf unser ganzes Umfeld, alles, was in unserem Umfeld passiert. Dort soll weder Eigennutz noch Streben nach Ehre unser Handeln bestimmen. Im Gegenteil, die Aufforderung Gottes ist, und hier in diesem Fall Paulus, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Also mich zurücknehmen, der Joel hat das letzte Mal gut erläutert, mich zurücknehmen, den anderen nach vorne stellen, den anderen nach vorne bringen, das soll mein Ziel sein. Und diene ich auch mir selbst. Weil wenn ich den anderen nach vorne bringe, dann kann ich seine Erfolge mitfeiern. Dann muss ich nicht alleine meine Erfolge feiern, sondern kann ich mit dem anderen zusammen seinen Erfolg feiern. Er freut sich mit, wie ist der Spruch so schön, geteilte Freude ist doppelte Freude, andersrum, geteiltes Leid ist halbes Leid. Also, was sehen wir in unserem Umfeld? Was siehst du in deinem Umfeld? Was siehst du in Ehepartner, in der Familie? Was nimmst du wahr? Was siehst du am Arbeitsplatz, in deinen Kollegen, in der Schule, oder im Kindergarten oder wo immer du bist? Was siehst du, wenn du mit anderen Leuten im Verein zusammen bist oder deinem Hobby nachgehst? Was siehst du in deinem Dorf, in deiner Stadt, wo du lebst? Was siehst du in deiner unmittelbaren Nachbarschaft? Oder auch, was siehst du in unserer Kirche? Und wenn wir auch das weiterspannen, wir stehen ja nicht allein auf weiter Flur als Kirche hier, sondern es gibt andere Kirchen, andere Denominationen in unserer Stadt, in unserem Landkreis, in unserem Land, in der ganzen Welt. Was sehen wir in den anderen Christen? Das ist ganz wichtig, dass wir das mit einer inneren Haltung und Einstellung tun. Jetzt will ich die Doris mal einladen nach vorne und ich möchte sie mal ein bisschen befragen und interviewen, was sie diesbezüglich erlebt hat im familiären Umfeld. Was hast du denn da erlebt, Doris, in deinem familiären Umfeld? Oder mit wem hast du was erlebt?
Ich habe da tatsächlich was erlebt, nämlich mit meinem Vater. Und mein Vater, das war keine gute Beziehung. Aber man kann auch sagen, es war keine Beziehung im Grunde genommen. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass wenn er nach Hause gekommen ist, und ich habe schon gemerkt, er steckt wie ein Schlüssel ins Schloss, um aufzuschließen, habe ich mich von meiner Mutter verabschiedet, um zu gehen, weil ich ihm einfach nicht begegnen wollte.
Ups, ganz schön heftig. Hat es eine Wende in dieser Situation gegeben?
Ja, die Wende hat es gegeben, als ich die Brille Jesu aufgesetzt habe oder ihn zumindest schon mal gebeten habe, er möge mir seine Brille sehen. Mhm. Es fing damit an, dass ich gebeten habe, Vater oder Gott, lass mich doch meinen Vater mit deinen Augen sehen. Lass mich sehen, wie du ihn siehst.
Mhm. War das der Anstoß, wirklich den Schlüssel zu einer neuen Haltung zu finden?
Auf jeden Fall. Ich wusste ja, dass Gott diese Haltung nicht gefällt, wie ich meinem Vater begegnet bin. Und ich ahnte auch, dass Gott genau in dem Zeitpunkt jetzt daran arbeiten wollte an mir. Und das war der Schlüssel, denke ich, wirklich für Barmherzigkeit, dass ich plötzlich mit Jesu Augen auch sehen konnte, warum mein Vater so anders reagiert hatte, weil er es eben selber nicht anders erlebt hat, weil er selber nur Kälte und wenig Liebe erfahren hat.
Und wie hat sich das weiterentwickelt? Was war das Ergebnis deiner veränderten Haltung dann? Was hast du gelernt?
Ich denke, das war wirklich etwas, was nur Jesus machen konnte. Dass ich meinen Vater einfach wieder in die Arme nehmen konnte, weil ich eben mit diesen Augen der Barmherzigkeit sehen konnte. Und da war nicht mehr die Distanz, sondern ich konnte ihn wirklich echt und aufrichtig in die Arme nehmen und ihm sagen, dass ich ihn lieb habe.
Klasse. Danke für deine Offenheit. Und das knüpft auch an, der Joel hatte letztes Mal ein ähnliches Beispiel mit seinem Vater. Also wir sehen, in der Familie ist das oft ganz präsent, ganz nah, dass wir da herausgefordert sind, unsere Haltung, unsere Brille, die wir aufhaben, zu wechseln, erneuern zu lassen, schärfen zu lassen für das, was wirklich da ist. Ihr erinnert euch vielleicht an eine frühere Predigtreihe, da hatten wir das zum Thema Ehre und Wertschätzung schon mal. Da ging es um das Gold suchen, das Gold im Dreck suchen. Also sich nicht verwirren lassen durch das, dass das alles vielleicht ein bisschen schwierig ist um uns herum oder nicht so toll aussieht, sondern wirklich das Gold suchen und das Gold finden. Auf den ersten Blick ist es nicht sichtbar, aber wenn ich da hineinschaue, dann sieht man es. Und das Gold kann ich nicht nur da finden, sondern ich darf es auch ausbeten, ausbeten über unserem Umfeld. Und wie sieht das ganz konkret aus? Ich erweitere jetzt mal den Blick über die Familie hinaus und schaue mir mit dem Vorbild Jesu mal seine Sichtweise bzw. Gottes Sichtweise auf unser Umfeld an. Unser Umfeld mag sehr schwierig sein und unter den Umständen, in denen Jeremia gelebt hat, als er das aufgeschrieben hat, was Gott ihm aufgetragen hat, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es euch auch wohl. Jeremia 29, Vers 7. Das war eine Situation, in der Jeremia und das Volk damals steckte. Sie waren an einem Ort, wo sie nicht hinwollten, an einem Ort, der sehr unfreundlich war, der für sie eigentlich alles nur schlimm war in ihrem Umfeld. Und er sagt hier, suchet der Stadt Bestes. Das gilt auch für uns. Für uns, unsere Stadt hier heißt Miltenberg. Das gilt für unseren Landkreis. Das gilt für unser Bundesland. Das gilt für unser Land, dass wir dort das Beste raussuchen sollen, das Gold suchen sollen. Und wenn wir das Gold finden, dann lässt auch uns das zu Gold werden. Das heißt, wenn ich jemanden anderen ermutige, wirklich sein Gold, was in ihm steckt, oder auch eine Gruppe ermutige, das Gold, das in ihr steckt, zu putzen und nach draußen zu bringen, dann färbt das auch auf mich ab und wir werden auch zu Gold. Ein Beispiel von Jesus steht in Lukas 9, die Verse 52 bis 56. Und hier geht es um eine schlechte Situation, in der die Jünger keine Herberge für Jesus gefunden haben. Sie wollten ihn nicht aufnehmen. Sowas kann uns heute auch passieren, dass Menschen uns nicht aufnehmen wollen, dass Menschen nichts von Jesus hören wollen. Und doch selbst da erlaubte Jesus kein schlechtes Wort über diese. Ich lese uns das aus Lukas 9. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber ab und schalt sie und sie gingen nach einem anderen Dorf. Auch beispielhaft zeigt uns Jesus, wie wir damit umgehen sollen, Wenn wir an einer Stelle nicht weiterkommen, dann lasst uns das nicht, da nicht böse drüber reden, sondern weitergehen zum nächsten Ort, wo Jesus uns hinführt. Gott geht sogar noch einen Schritt weiter. Geht jetzt nochmal zurück ins Alte Testament, 1. Mose 16, 13. Es geht um Haggai. Der Freund Gottes, Abraham, hatte Haggai verstoßen. Menschen haben andere Menschen hier in diesem wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste geschickt. Und über Haggai wird hier erzählt, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte, habe ich nicht auch hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat? Gott sieht auch das Verstoßene. Er sieht alles. Und er sieht alles mit Liebesaugen, mit Barmherzigkeit und mit Gnade. Ob das nun unsere Stadt ist, ob das Menschen sind, die Gott, Jesus ablehnen, oder auch die Menschen, die von Jesus verstoßen, in die Wüste, die nicht von Jesus, sondern von Menschen in die Wüste geschickt worden sind. Bei Jesus ist eben Gnade, Liebe, Barmherzigkeit. Und er sieht das Potenzial. Er sieht nicht das Schlechte, sondern er sieht das Gute. Und Vorsicht, wenn wir uns auf das Schlechte konzentrieren, die Steine fliegen zu uns zurück und die Grube heben wir eigentlich für uns selber auf und haben damit richtig Theater. Gott sieht das, was nicht offensichtlich ist. Er hat die Brille auf, dass er tiefer hineinschaut, tiefer in die Herzen hineinschaut und in das Potenzial der Menschen, die dort entwickelt werden wollen. Nehmen wir also das Beispiel unseres Mitarbeitergespräches wieder auf.
Sehen Sie nun Entwicklungsgespräch zwischen Frau Potenzial und Herrn Ermöglicher. Schauen wir, was sich an einem schönen sonnigen Tag in der Firma Freundlich GmbH und Co. KG ereignet.
Guten Tag, Frau Potenzial. Ich freue mich wirklich, Sie zu sehen. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke, Herr Ermöglicher.
Bitte, bitte. Nehmen Sie Platz. Möchten Sie etwas zu trinken?
Oh nein, danke. Bin so nervös.
Nein, Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Ich bin wirklich dankbar für den Einsatz, den Sie in unserer Firma Freundlich GmbH und Co. KG. Und da sind wir ganz begeistert von dem Einsatz, den Sie bringen, Frau Potenzial. Ich habe nur Gutes gehört. Sie bringen Ihr Team richtig voran. Wie geht es denn Ihnen eigentlich an Ihrem Arbeitsplatz?
Ja, mir geht's richtig gut an meinem Arbeitsplatz. Ich komme gerne arbeiten. Wir haben ein tolles Team, mit dem wir zusammenarbeiten. Ja, das mache ich sehr gerne.
Haben Sie denn irgendwelche Herausforderungen, wo ich Ihnen vielleicht behilflich sein kann?
Ja, da gibt es aktuell etwas. Und zwar würden wir gerne auch mit der Stadtkasse, mit der anderen Abteilung zusammen effektiver arbeiten. Auch im Bereich dessen, wo wir uns noch nicht so sicher sind. Stundungen, Niederschlagungen, da würden wir gerne ein bisschen weiterkommen, auch zusammen, damit wir auch für die Firma nach außen hin eigentlich besser aufgestellt sind.
Okay, gibt es denn da irgendwelche Weiterbildungsmöglichkeiten?
Ja, ich habe mich da auch schon schlau gemacht.
Oh, super.
Und habe auch gesehen, dass es da ein Seminar gibt, das würde jetzt im Januar laufen. Mhm.
Ja, dann schlage ich vor, Sie machen den Weiterbildungsantrag fertig dafür, ich unterschreibe den dann. Ja, dann schauen wir mal, wenn da wirklich was besser wird, dann sehen wir uns im halben Jahr wieder und dann würde ich mich freuen, mit Ihnen vielleicht sogar über eine Prämie reden zu können, wenn das dann wirklich was für uns gebracht hat. Vielen Dank für Ihre bisherige Leistung und ich wünsche Ihnen wirklich alles Gute. Haben Sie noch einen guten Tag. Auf Wiedersehen,
Dankeschön.
Frau Potenzial.
Aber ich muss Ihnen auch unbedingt was sagen. Ja? Ich habe noch nie so einen tollen Chef gehabt wie Sie. Dankeschön.
Dankeschön.
Der glaubt, das wäre vielleicht unrealistisch, aber das ist es nicht. Das war doch wirklich jetzt mal ein sehr ermutigendes Gespräch. Da war jemand, der etwas in einer anderen Person gesehen hat, der das gefördert hat und fördern wollte, aber nicht nur für die Person, auch für das Umfeld, für die Firma. Und ich habe sowas tatsächlich erlebt mit meinem Chef. Aber es gibt noch mehr, die so etwas erlebt haben. Und das ist der Lothar und der erzählt euch jetzt ein bisschen was über Food Family.
Food Family, was ist denn das jetzt wieder für ein englisches Wort? Die Food Family, das ist mein Arbeitgeber. Wir machen Heimtierfutter und Futter für den Agrarbereich, aber eben auch Lebensmittel. Das sind viele verschiedene Marken, die da inzwischen emporgekommen sind. Da fehlte so ein bisschen die Klammer darum und das ist die Food Family. Ich habe mal auch unser Magazin mitgebracht, ganz neu, ganz frisch erschienen und da geht es um die Menschen und geht es um die Familie. Genau, da sind die Bilder. Und in diesen Werten oder von diesen Werten her wird auch die Führung von oben nach unten gelebt. Das heißt, wirklich vordenken, vormachen, Menschen anleiten, Menschen weiterbringen. Also so ein Gespräch, wie wir es hier gerade geführt haben, das ist bei uns Programm. Natürlich kann eine Firmenleitung nur einen Rahmen setzen. Also der Vorstand können nur einen Rahmen setzen. Und das tun sie aber mit allem Einsatz. Und wir setzen Gemeinsamkeit vor den Einzelbeitragenden. Ein Grundsatz heißt, nicht der Einzelne muss nach vorne kommen und Bestleistung bringen. Nein, wir sagen, es soll in der Summe optimal sein. Also was das Team leistet, was die Firma zusammenbringt, das soll optimal sein. Auch im Bereich sogenannter Corporate Social Responsibility, also den Blick über den Tellerrand hinaus, ist die Firmenleitung engagiert. Es gibt eine Stiftung, die engagiert sich in Indien und in Ostafrika. Es wird auf Nachhaltigkeit geschaut. In Afrika wird aufgeforstet für das, was wir hier an CO2 eben mit unserer Produktion verbrauchen. Innovation wird groß geschrieben und gelebt. Zum Beispiel in veganen Tierfutter oder auch Ersatz von Fleisch als Eiweißquelle durch Insekten in modernem Tierfutter. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt an der Stelle. Und natürlich haben wir unsere alltäglichen Probleme. Aber es macht es leichter, wenn man in einem Rahmen arbeitet, wo Ermöglicherhaltung, Inklusivgesinnung, Ehre und Wertschätzung gelebt wird, auch in einem Firmenrahmen. Kommen wir zurück zu Jesus. Jesus geht mit vielen Menschen um, begegnet vielen Menschen und er begegnet auch den Reichen. Und da gibt es die Geschichte in Matthäus 19. Schauen wir mal ab Vers 16 dort rein. Ein junger Mann kam mit der Frage zu Jesus: Lehrer, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Wieso fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann befolge seine Gebote. Welche denn? Fragte der Mann, und Jesus antwortete: Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Ehre deinen Vater und deine Mutter und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. An all das habe ich mich gehalten. Was fehlt mir denn noch? Wollte der junge Mann wissen. Jesus antwortete: Wenn du vollkommen sein willst, dann geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Ja, dort geht es halt jetzt mal um einen reichen Jüngling. Er macht alles, er hat alles und doch ist er nicht zufrieden. Er strebt nach mehr. Er stellt hier die Frage: Was fehlt mir denn noch? Jesus antwortet darauf mit fast einer Gegenfrage. Willst du denn vollkommen sein? Oder wenn du vollkommen sein willst, dann verkaufe alles. Dann gib auch deinen Besitz noch weiter und folge mir nach. Es geht weiter in der Geschichte. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Ich versichere euch, ein Reicher hat es sehr schwer, in Gottes himmlisches Reich zu kommen. Ja, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Darüber waren die Jünger entsetzt und fragten: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Tja, wenn man die Geschichte so liest, also die Reichen, eigentlich keine Chance. Ihr habt gar keine Chance, weil Kamel durch ein Nadelöhr habe ich noch nie gesehen, dass das geht. Aber Gott sagt, auch das selbst, das ist für Gott möglich. Selbst die Menschen, und deswegen, das ist auch wieder nur ein Beispiel hier oder ein Gleichnis. Es geht halt hier um einen Einzelnen, um einen reichen Jüngling und es steht auch da drin noch, er hatte ihn lieb. Jesus hatte diesen reichen Jüngling lieb. Das heißt, er hat jetzt nicht daran festgemacht oder seine Liebe entzogen, nur weil er jetzt das letzte Quäntchen noch nicht getan hat, sondern er ist für uns alle da. Jesus ist für uns alle da und er schließt alle ein und gibt alle haben die Möglichkeit. Das wichtigste Wort ist hier alles möglich, ermögliche Haltung. Bei Gott ist alles möglich, da werde ich mich doch nicht hinstellen und sagen, nein, du schaffst das nicht, lass das sein, sondern da werde ich mich hinstellen und sagen, du schaffst das, weil Gott ist der Ermöglicher aller Ermöglicher. Bei Gott ist alles möglich. Er macht das, er packt das. Was ist nun mein Anspruch an mich und was ist vor allen Dingen Gottes Anspruch an mich? Vollkommen werden, das lesen wir auch aus dieser Geschichte, kann ich nicht durch meine Taten. Mit den Taten alleine reicht nicht. Vollkommen werde ich nur durch ihn. Mein Vertrauen muss ich in Jesus setzen, damit ich auch mit meinem Umfeld gut umgehen kann. Es steht auch da, was nennst du mich gut? Was fragst du mich nach dem Guten? Es gibt nur einen, der wirklich gut ist und das ist Gott ganz in der Tiefe. Ich kann aber trotzdem dem nacheifern und sagen, okay, ich entscheide mich, ich will gut sprechen über mein Umfeld und ich will mich in meinem Umfeld gut verhalten, den anderen gegenüber. Und zwar allen anderen gegenüber, auch denen, die mir vielleicht nicht so ganz liegen, mit denen ich ein Problem habe. Food Family hin oder her, ich habe einen Spezialkollegen, mit dem habe ich es echt nicht leicht. Oder umgekehrt möchte ich mal sagen, vielleicht hat der es mit mir auch nicht leicht. Das glaube ich nämlich auch. Und das hat Auswirkungen, das kriegen andere auch mit. Das heißt, das hat Auswirkungen aufs Umfeld. Und ich bete für ihn und versuche, mich da zu ändern und ändern zu lassen von Gott her, damit sich das Umfeld verändert. Unser Umfeld hier in der Kirche ist, dass wir sind nicht als Kirche alleine hier, sondern wir sind auch in ein Umfeld von anderen christlichen Kirchen gesetzt. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die auch diesen Samstag, die Gebetsnacht ausrichtet. Dort sind wir mit Christen aus allen Denominationen hier am Ort versammelt, um zusammen zu beten und uns für unsere Region einzusetzen, für unser Umfeld zu sagen, I see in you, ich sehe hier Potenzial, ich sehe Gold in unserer Gegend hier. Und darum soll es gehen, dass wir uns neue Augen schenken lassen, eine neue Brille, eine wirklich gute Brille, die zu uns passt, womit wir, wie das auch Saint-Exupéry dem kleinen Prinzen in den Mund legt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Mit dem Herzen muss ich schauen, mit dem Herzen muss ich andere ansehen und ihr Potenzial sehen. Was sehen wir in dem anderen? Wir als Gruppe, wir als Kirche sind aufgefordert dazu, auch dieses Potenzial zu wecken. In unserem Umfeld, wo wir gerade sind, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie. Ich hatte das vorhin alles aufgezählt. Wenn wir mit Jesus sehen, sehen wir mit seinen Augen und er gibt uns Hinweise dazu, wie das leichter gelingt und wie das besser gelingt. Wir kennen alle Nikodemus. Johannes 3 ab Vers 1 wird seine Geschichte beschrieben. Nikodemus kommt zu Jesus, weil er noch Fragen hat, weil er Sachen noch nicht verstanden hat. Also gehen wir doch zu Jesus und fragen ihn, wenn wir Sachen nicht verstehen, zum Beispiel, weil wieso ist der andere da so komisch oder wieso funktioniert das alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und Nikodemus erklärt es und kommt dann zu den wichtigen Dingen und ab Vers 14 heißt es dann, hier steht Vers 15 schon, genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn, also durch Jesus, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Joel hatte das letzte Mal ganz deutlich gemacht. Es gibt das Positive und das Negative. Und Gott, Jesus, sagt uns ganz deutlich, was passiert, wenn ich mich zu ihm stelle, aber auch ganz deutlich, wenn ich das nicht tue. Und auch hier wieder ein Vers. Gottes Gericht brauchen wir überhaupt nicht zu fürchten, weil wir entscheiden eigentlich selber. Wir entscheiden durch unseren Glauben. Wenn wir an ihn glauben, werden wir nicht verurteilt. Wenn wir ihn ablehnen, dann haben wir das Urteil uns selber schon gesprochen. Krass, ne? Da müssen wir wirklich drauf achten. Und dann heißt es zwei Verse weiter, Vers 21, wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Und das ist der Schlüssel. Wenn ich an Jesus glaube, dann ist Gott und Jesus selbst in mir. Und ich lasse mein Handeln bestimmen durch ihn. Ich bin dieser Mensch. Ich bin damit gemeint, mit diesem letzten Vers. Gott selbst bestimmt das Handeln in mir. Also es ist einfach für uns, den anderen zu sehen, die andere Gruppe zu sehen, auch wenn es vielleicht Unterschiede gibt oder wenn es Schwierigkeiten gibt. Wir können unser Umfeld verändern, wenn wir uns durch Jesus verändern lassen, wenn wir das akzeptieren, was Jesus in uns sieht und was er mit uns machen möchte.
EFG in Miltenberg. Kirche ist Bewegung.